so eine Riesenkatastrophe und niemand hier fragt mal nach dem Papst so. Das ist doch immerhin, der Papst ist doch unser geistiges Oberhaupt.
Ja, trotzdem. Hm? Ich meine, unsere Leitreligionen sind die Aktienmärkte und unser geistiges Oberhaupt ist der DAX.
Ja.
Kombat Nummer 259. Glücksuhr. Hallo und herzlich willkommen zum 259. Kompott, den ich am heutigen besonders sonnigen und extrem windstillen Freitag, dem 15. April 2011 aufgenommen habe. Ja, du hast zu früh angefangen. 11.05 Uhr haben wir es, was daran liegt, dass ich hier schon wieder, wie vor einigen Wochen schon mal, eine komplette Aufnahme im Oehlendorfer Park gemacht habe. Und wenn ich nicht durch die Gegend war, dann bin ich halt schneller fertig. Aber ja, das Intro habe ich aus der neuesten Anstaltssendung. Und ja, die Frage, wo der Papst eigentlich hin verschwunden ist, stellt sich da durchaus mal. So, ansonsten gibt es wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Tech-Space inklusive Mafia-Meldungen. Wobei Politik sich wieder genauso aufteilt wie in den letzten paar Wochen, nämlich Atommeldungen aus Japan und aus Nicht-Japan in Teil 1 und alle anderen Meldungen in Teil 2. Inklusive der Glücksspielzensur, der Glücksuhr. Und was ihr euch hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiterhört, ist dann Teil 1 Politik. Die erste Hälfte für diese Woche wieder mit der klassischen Atomecke aus Japan und dem Rest der Welt, also insbesondere Deutschland. Cheep, cheep. Sunnige, nippige Greetings bei 5 Grad, die sich anfühlen wie 5 und der Wind macht irgendwas zwischen 2 und 4 km/h aus dem Southeast. Oder anders ausgedrückt, praktisch windstill. Und so nicht. Und cheep cheep. Und sowieso. Und überhaupt. So, hier die Push-App da, die Celsius meint was von 3. Zumindest auf dem 3G. Aber ja. So, da bin ich dann wieder. Mit der gewohnten Atomecke, die naturgemäß anfängt mit Japan. Da gab es ja, hatte ich ja letzte Woche im Podcast noch das Erdbeben. Das eine Erdbeben oder eines von den vielen Erdbeben, die es ja dann nun wieder gegeben hat, also das von letzter Woche jedenfalls. Und da gab es ein Wasserleck im AKW Onagawa durch das Nachgebeben. Und da ist jedenfalls also im abgeschalteten AKW Onagawa ein Wasserleck entdeckt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf den Betreiber Tohoku Electric. Immerhin mal ein anderer Betreiber. Das Wasser stammt aus dem Becken zweier Reaktoren, in denen verbrauchte Brennelemente gelagert werden. Rund um den Reaktor sei keine erhöhte Strahlung gemessen worden. Der Meiler ist seit dem verheerenden Erdbeben vom 11. März abgeschaltet. Bei dem Nachbeben sind mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen. Bliblablub. Ist eine Meldung von letztem Freitag. Ganz knalle früh, warum ich die hier noch nicht drin hatte, könnte im Zweifelsfall daran gelegen haben, dass mein Feedreader ja immer noch ganz voll ist, wenn ich morgens losfahre. Aber ja. Also da gab es jedenfalls ein Wasserleck, davon hat man jetzt irgendwie in der letzten Woche auch nicht mehr viel gehört. Also, keine Ahnung. Hust. So, dann gab es die Meldung Pumpstopp. Der japanische Atomkraftwerkbetreiber TEPCO will in Fukushima vorerst kein radioaktiv belastetes Wasser mehr in den Pazifik leiten. Der Konzern erklärte, das Abpumpen werde nach Protesten aus den Nachbarländern gestoppt. Wo sich ja eh irgendwie die Frage aufdrängt, wie jetzt? Das ist die einzige Möglichkeit, die ihr noch habt, das Wasser loszuwerden, indem ihr es einfach in den Ozean reinkippt. Also ich meine, so richtig responsible ist das auch nicht. Ja, okay, die Begründung so von wegen, ja, wir müssen halt das nicht ganz so extrem stark strahlende Wasser loswerden. Nur, dass du damit irgendwie die Natur quasi vor der eigenen Haustür ziemlich komplett kaputt machst. Das darf irgendwie jedem klar sein, der sich damit ein bisschen befasst. Aber hey. China und Südkorea hatten kritisiert, über die Aktion nicht informiert worden zu sein. TEPCO hatte vergleichsweise schwach verseuchtes das Wasser ins Meer abgelassen, um Platz für stärker verstrahltes Wasser zu schaffen. Nach dem gestrigen Nachbeben in Japan meldeten die Behörden Schäden, auch an anderen Atomkraftwerken. In 3 Anlagen sei der Strom ausgefallen, die Notversorgung habe aber funktioniert. Da hatte ich letzte Woche Mist erzählt, von wegen sie hingen an Akkus. Nee, sie hatten natürlich noch die Dieselgeneratoren, die bei denen dann auch nicht sofort weggeschwemmt wurden. Oder anders ausgedrückt, es war nicht ganz so schlimm. Aber ja, die Uhr hat trotzdem getickt. Allerdings wäre mir nicht bekannt, dass da noch wieder irgendwas richtig umgekippt wäre. Von daher, ja, eine tickende Uhr ist erstmal noch nicht unbedingt gefährlich. Es sei denn, es ist eine tickende Uhr, die nur deswegen tickt, weil da ein Geigerzähler daneben ist. Tick, 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 tick. Aber ja. So. Dann am Samstag gab es die Meldung, Radioaktivität in Meerwasser vor Fukushima steigt. Ach. Tokio, die radioaktive Verseuchung des Meerwassers vor der havarierten Atomanlage Fukushima steigt nach einem Medienbericht. Der Betreiber des Atomkraftwerks TEPCO teilte mit, nördlich von Fukushima 1 seien in Meerwasserproben 110 Becquerel des radioaktiven Jods 131 pro Kubikzentimeter festgestellt worden. 8.50 Uhr. Diese Zahl liege 2800 Mal höher als der gesetzliche Grenzwert. Oder anders ausgedrückt, ist schon ein ganzes Stückchen mehr. Die Vermutung, dass das unter anderem daher gekommen sein könnte, dass sie da bewusst radioaktiv verstrahltes Wasser reingekippt haben, bietet sich jetzt jedenfalls an. Ja, plus, ich gehe davon aus, dass die Fukushima-Reaktoren noch andere Lecks haben. Weil irgendwo muss das ganze Wasser hin verschwunden sein. Und die andere Möglichkeit, wenn es nicht ins Meer verschwunden ist, ist es ins Grundwasser verschwunden. Na, oder wie im Nachtmagazin in einem 2,5-Minuten-Interview, immerhin eine Minute mehr als sonst, Herr Dr. Pflugbeil erklären durfte, ja, er findet das schlimmer als Tschernobyl. Weil, ja, das radioaktive Inventar ist immer noch da. Und da reicht irgendwie die kleinste Gelegenheit, dass es sich dann in der Umgebung verteilt. Und im Gegensatz zu Tschernobyl verteilt es sich eben nicht explosiv über eine größere Fläche, sondern wenn es sich verteilt, dann verteilt es sich ziemlich kleinräumig. So, was effektiv dann die punktuelle Strahlenbelastung natürlich noch weiter nach oben treibt. Oder anders ausgedrückt, die Aussichten der Leute, da überhaupt jemals in die Evakuierungszonen richtig zurückkehren zu dürfen, sind sehr gering. Aber ja. Die Atomsicherheitsbehörde NISA wies TEPCO an, seine Kontrollen zu verstärken, um eine mögliche Belastung des Pazifiks abzuklären. Das wird nicht helfen. Ja, guckt mal genauer hin. Ja, Entschuldigung, das Wasser ist da schon drin. Und wenn es irgendwo rausleckt, dann leckt es auch weiterhin. Das fällt jetzt nur nicht auf, weil sie haben ja jetzt die gute Begründung, ja, wir haben da jede Menge Wasser reingekippt. Na, auch sehr unauffällig. Da kann man jetzt behaupten, ja, also alles, was wir hier an Belastung messen, das ist ja das Wasser, was wir da reingekippt haben. So lange, bis ihr dann mal irgendwann Plutonium oder ähnliches in dem Wasser nachweisen könnt. Wobei ich nicht weiß, ob Plutonium im Wasser sich nicht irgendwie einfach nach unten bewegt und dann unten am Boden rumklebt. Aber ja, müsste es eigentlich, so schwer wie das ist. Ist jedenfalls am Samstag gewesen. Auch am Samstag gab es dann die Stahlmeldung, eine Barriere aus Stahl soll eine weitere Verseuchung des Pazifiks mit radioaktiv belastetem Wasser am havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima verhindern. Der Kraftwerksbetreiber TEPCO begann nach Angabe der Nachrichtenagentur Kyodo damit, diese Absperrung zu errichten. Ein russisches Frachtflugzeug landete in Atlanta in den USA, um dort eine 86 Tonnen schwere Pumpe nach Japan zu bringen. Putzmeister. Ja. Das 70-Foot-Ding war es, glaube ich. Oder waren es Meter? Eine Betonpumpe mit ganz besonders langem Ausleger. Weil mit dicht ran traut man sich ja da schon nicht mehr. Ja, ach. Ja, aber der größte Brüller ist, also jetzt, sie wollen da also eine Stahlwand hinstellen und erhoffen sich, dass Stahl da irgendwelchen radioaktiven Quark aufhalten würde. Also ich bin ja nun immer noch kein Nuklearexperte, aber ich bilde mir ein, dass Stahl so Wasser erstmal irgendwie nicht so richtig 100% aufhält. Und Radioaktivität per se auch erstmal nicht. Aber vielleicht gibt es da ja noch Eigenschaften von Stahl, die ich nicht kenne. Und in Wirklichkeit ist Stahl irgendwie der Chuck Norris unter den Metallen. Aber hey. So, dann auch von Samstag weiter Pump. Trotz internationaler Proteste will Japan am bestätigten Atomkraftwerk Fukushima weiter radioaktiv belastetes Wasser ins Meer pumpen. Die Arbeiten sollten erst am Sonntag beendet werden. Na, komisch. Am Freitag hieß es, sie hätten aufgehört. Da hatte ich ja eben die Meldung. Sie hätten nach Protesten aufgehört. Na, Pumpstopp, da. Vorerst kein radioaktiv belastetes Wasser mehr in den Pazifik leiten. Und jetzt? Wir hören erst am Sonntag auf. Gestern hatte der Betreiber des Kernkraftwerks TEPCO noch erklärt, man werde die Pumparbeiten nicht fortsetzen. Ja, was denn jetzt? Na, also ich meine, TEPCO lügt. zu gut Deutsch. Wenn sie erklären, nein, wir machen nicht weiter, einen Tag später heißt es, ja, ach, wir hören aber erst am Sonntag auf mit dem Nicht-Weitermachen. Ne? Also das Nicht-Weitermachen, das gilt noch gar nicht. Ey, was? Wie? Hä? Däh. Und dann gibt es die Wasserentsorgung. Hochradioaktives Wasser soll in Entsorgungsanlage Tokio, das hochradioaktiv belastete Wasser des havarierten japanischen Atomkraftwerkes in Fukushima, muss demnächst in eine Entsorgungsanlage gebracht werden. Nach Medienberichten sagte dies der japanische Industrieminister Banri Kaieda bei seinem ersten Besuch im AKW Fukushima 1 vor Journalisten. Hat er dabei auch seine Zeit als Reaktordruckbehälter Innenbeleuchtung abgeleistet? Und wenn ja, dann hoffentlich nachdem er mit den Journalisten kommuniziert hat. Weil ich glaube nicht, dass er von innerhalb des Reaktordruckbehälters so gut kommunizieren kann. Das müsse so schnell wie möglich geschehen. Ziel sei es, dass möglichst kein hochradioaktiv verseuchtes Wasser mehr ins Meer gelange. Das interessante Wort an dem Satz ist das Wort Meer. Oder anders ausgedrückt, ja, natürlich ist da hochradioaktiv verseuchtes Wasser ins Meer gelangt. Na? Das ist sehr unauffällig, dieses Wort. Sehr, sehr unauffällig. Weil die Meldung, dass hochradioaktiv verseuchtes Wasser im Meer gelandet wäre, die muss mir irgendwie entgangen sein. So, dann gibt's einen Berichtsstand, da habe ich doch mal bei Fefe geklaut. Der Tagesspiegel hat einen internen Fukushima-Bericht der US-Atomaufsichtsbehörde in die Finger gekriegt. Das Papier ist vom 26.03., also auch schon über 2 Wochen, inzwischen über 3 Wochen alt. Und der Inhalt ist besorgniserregend. In Reaktor 1 haben sich so dicke Salzkrusten gebildet, dass das Kühlwasser nicht mehr in den Reaktorkern vordringt. Dort ist also kein Wasser mehr. Ja, wenn Reaktor 1 wirklich überhaupt kein Wasser mehr hat, kann es auch nicht rekritisch werden. Von daher, eine von den 2 Meldungen von mir passt dann nicht zur anderen. Die letzte Woche da von dem Experten, der sagt, das Zeug, das strahlt immer noch weiter, da muss Reaktion stattfinden. Und die Meldung, da ist aber so viel Salz, dass da gar kein Wasser rein kann. Also eins passt nicht. Das Wasser brauchen wir schon noch. Aber ja. Und ihre Messungen sind auf der anderen Seite der Salzkruste und damit weitgehend wertlos. Oder anders ausgedrückt, wir fliegen völlig blind. Na, tun wir eh, weil in den Reaktordruckbehältern gibt es keine Messinstrumente mehr, die noch irgendwie Daten nach außen liefert würden. Da kann man dann nur lustig raten. Und auch bei Reaktor 2 sieht es düster aus. Dort sind die Dichtungen der Kühlwasserumwälzpumpen kaputt und es dringt Wasser in das äußere Containment. Das aus Stahlbeton, aber durch das Erdbeben undicht. Schlimmer noch, weil die Dichtungen das Wasser rauslassen, kommt im Reaktorkern das Kühlwasser höchstens auch nur bis zur Höhe der kaputten Dichtungen. Den Teil darüber kriegen sie nicht gekühlt. Oder anders ausgedrückt, es steht zu vermuten, dass wenn da noch genügend Wärmeerzeugung drinne steckt, sich da dann die Kerne mal irgendwann zerflüssigen. Was dann noch eher unattraktiv ist. Und so 2800 Grad heißes Uran, das kriegst du mit so einem Eimer Wasser auch nicht mehr signifikant gekühlt. Aber ja, jetzt gab es auch gestern bei der GRS die Meldung, sie hätten jetzt irgendwie in Reaktor 4 in den... Im Abklingbecken hätten sie mehr als 2 Meter Abstand bis zu den Brennelementen. Also mehr Wasser drinnen, als eigentlich absolut minimal benötigt. Der Meldung traue ich allerdings auch nur begrenzt, von daher warten wir es mal ab. Aber hey. So, am Montag gab es dann ein Leckrisiko. Japans Regierung, Risiko für neue Atomlecks geringer. Tokio, die japanische Regierung, ist optimistisch. Das Risiko weiterer massiver Strahlenlecks im havarierten Kernkraftwerk Fukushima ist nach ihrer Einschätzung geringer als zu Beginn der Katastrophe vor einem Monat. Ach, das Risiko, dass euch nochmal was in die Ohren fliegt, ist geringer, ja. Genauso wie das Risiko geringer geworden ist, dass es jetzt sofort zu einer Explosion kommt. Das heißt aber noch nicht, dass ich da jetzt hingehen würde und das ganz entspannt betrachten würde, weil, wenn es Lecks gibt, dann sind die schon längst da. Dann sind die nämlich seit ungefähr einem Monat da. Und ich gehe davon aus, dass es da Lecks gibt. Das riecht mir alles irgendwie zu komisch. Ihr wollt die nur noch nicht zugeben, aber ey. Greenpeace forderte hingegen erneut, die Evakuierungszone rund um die Katastrophenreaktoren in Fukushima auszuweiten. Unterdessen reiste der Chef des Atombetreibers TEPCO, Masataka Shimizu, in die Provinz Fukushima, um sich bei der lokalen Regierung zu entschuldigen. Einen Monat nach dem verheerenden Erdbeben und dem Tsunami gedenkt das Land der Opfer. Erstens, wie viele Lecks sind da noch? Und zweitens, wann tritt der Mann seinen Reaktordruckbehälter in Dienst an? Nein, er braucht sich hinterher nicht mehr abmelden. So, dann gibt's die Ewa-Kaus-Weitung. Habe ich aus der Radio Wissensnachrichten. Die japanische Regierung vergrößert die Evakuierungszone um das Atomkraftwerk Fukushima. Regierungssprecher Yukio Edano erklärte in Tokio, sie werde auf Gebiete mit hoher Strahlung erweitert. Allerdings soll der bisher geltende Radius von 20 Kilometern nicht generell ausgeweitet werden. Oder anders ausgedrückt, so richtig ausweiten tun sie gar nichts. Im Wesentlichen sagen sie den Leuten da, wo es ganz besonders dolle strahlt, sie mögen sich doch vielleicht mal entfernen. Da hätte ich jetzt so ganz naiv gehofft, dass sie das bereits getan hätten. Na, also, das heißt effektiv, sie haben bisher auf ihren fetten Ärschen gesessen und nichts getan. Und eine nicht generelle Ausweitung, also ich meine, hallo, 20 Kilometer, das ist fast gar nichts. Na, da gibt's die... Tatsächlich, 9 Uhr. Da gibt's die Strahlenwolke, die da schon 40 Kilometer entfernt gesichtet worden ist. Vor Wochen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie inzwischen noch ein Stück weiter ist. Es sei denn, der Wind schafft es genau in die umgekehrte Richtung geblasen zu haben. Na, oder anders ausgerückt, das ist alles Bullshit. So, dann gibt es ein Wiederbeben. Nochmal ein Beben. Das hat die Nordosten und Osten Japans erschüttert. Behörden gaben eine Tsunami-Warnung. Es wurde bereits kurz nach der Erschütterung Flutwellen von 1,5 Meter in der Provinz Ibaraki gemessen. Auch in Tokio gerieten Häuser stark ins Schwanken, bla bla. Erdbebenzentrum lag in der Provinz Fukushima. Laut dem Betreiber TEPCO gab es keine Auswirkungen auf das AKW. Sicher doch. So, und dann gab es hier nochmal die Meldung, dass die Erdstöße die Stromversorgung am havarierten AKW unterbrachen. Etwa 50 Minuten fiel die Kühlung der Reaktoren 1, 2 und 3 deshalb aus. Und nachdem Reaktor 4 sowieso nur per Betonpumpen von außen gekühlt wird, beziehungsweise das Abklingbecken, ist es ja eh Wurst. Aber ja, also eine bummelige Stunde haben sie keine Kühlung gehabt, was inzwischen nicht mehr ganz so kritisch ist wie kurz nach der Abschaltung, wo ja die erste Stunde durchaus noch jede Menge Wärme darum liegt, die irgendwo hin will. Aber ja. So. Dann am Montag gab es die Meldung, dass Japan erwägt, die Gefahr des Atomstörfalls im Kraftwerk Fukushima auf die höchste Stufe anzuheben. Na, also sie haben da mal drüber nachgedacht, weil was sie bisher gemacht haben, war, sie haben sich hingestellt und haben jeden der 4 betroffenen Reaktoren einzeln eingestuft und gesagt, ja, ach, der ist ja harmlos alleine, der ist ja auch harmlos alleine, weil für die Strahlung außerhalb des Geländes kann man ja nicht auf einen Reaktor runterbröseln, also taucht die nirgendwo in der Rechnung auf. Na, und da haben sie mal laut drüber nachgedacht, man könnte vielleicht mal, wenn man die zusammenlegt, könnte man auf den Trichter kommen, dass es vielleicht doch irgendwie gar nicht so gut ist. Ja, weil sie hatten bisher offiziell Ines 5 angegeben, auf der 7-stufigen Skala, die, wenn mich nicht alles täuscht, übrigens mit Tschernobyl eingeführt wurde. Also gesagt haben, okay, Tschernobyl ist jetzt ganz übel gewesen, dann geben wir dem mal die 7. So, und 5, das war Three Mile Island und... lasst mich lügen. Das russische Dingens, wo mir der Name gerade wieder nicht einfällt, war 5 oder 6. Hey, ist ja auch egal. So, und dann am Dienstag 6.32 Uhr gab es hier die Meldung in den D-Radio-Nachrichten, beziehungsweise mein Feedreader hat 6.32 Uhr rangeschrieben. Ich vermute mal die 6 Uhr Nachrichten. Sie haben also auf Ines 7 hochgestuft, eben weil sie gesagt haben, okay, wir betrachten jetzt mal Fukushima 1 als ein Event und dann können wir nicht mehr so tun, als wäre das so 3, 4, 5, sondern dann müssen wir zugeben, okay, es ist eine 7 mit massiven Auswirkungen. Ja, ist ohnehin nicht so, als hätte man die Reaktoren einzeln betrachten können, beziehungsweise wenn man die Reaktoren einzeln betrachtet, dann muss man anteilig die Verseuchung der gesamten Umgebung mit reinrechnen. Was sie irgendwie gepflegt ignoriert haben. Also meine Empfehlung wäre, Fukushima als Ines 8 zu deklarieren, nämlich multiple Ines 7 Events. Da haben wir 3 Reaktoren, die alle 3 durchaus rechtfertigen können, wenn man denn mal richtig rumrechnet, dass da Ines 7 Events rumliegen. Ich warte ja noch drauf, ob sie denn nochmal irgendwann mir den Gefallen tun, mal laut zu explodieren. Damit dann auch dem letzten Vollidioten klar ist, ja, auch einen Monat nachdem das Ding abgeschaltet wurde, ist das Zeug immer noch extrem gefährlich. Bisher tun die Dinger mir nur den Gefallen noch nicht. Aber ja. Irgendwas macht hier Knickknackgeräusche. Das finde ich komisch. So, dann gibt's den Eisenstopf. Da habe ich mir gestern einfach mal hingeschrieben, weil mir da nie eine Meldung drüber begegnet ist. Auf der GRS-Webseite zu dem Thema stand was von: Seit 12.04. versuchen TEPCO-Arbeiter, den Riss in Reaktor 2 zusätzlich noch mit Eisen irgendwie zu schließen. Wenn da hochradioaktives Material das Problem ist, und das war ja irgendwie offiziell das Problem, so frei nach dem Motto, ja, da sapscht hochradioaktives Material raus, deswegen ist der Riss ein Problem, da würde ich da zumindest nicht in die Nähe gehen wollen, aber ja. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass Eisen da so unbedingt die Methode der Wahl wäre, aber ja, versuch das mal. So, das zu Japan. Dann kommen wir mal bei den Restmeldungen an. Da hätten wir erstmal die Energiewirtschaft, die nämlich AKW abschalten will. Der Spitzenverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft hat sich für einen raschen Ausstieg aus der Kernenergie ausgesprochen. Sollten die Energieversorgung, der Umweltschutz und die Bezahlbarkeit gesichert sein, könne dies bereits im Jahr 2020 geschehen, sagte Hauptgeschäftsführerin Müller der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ansonsten sei man für einen Ausstieg im Jahr 2022 oder 2023, wie ihn die rot-grüne Koalition vor 9 Jahren beschlossen habe. Na, oder anders ausgedrückt, es gibt da eine Energiewirtschaftsvereinigung, wo im Zweifelsfall alle bis auf AKW-Betreiber drinnen sitzen und die sagen, also wir sehen da kein Problem mit, so früh wie möglich auszusteigen. Wozu mir nur einfällt, ja ach, da gibt es außer für die AKW-Betreiber auch keine Probleme mit. Ja, also so viel zu, das ist alternativlos. Dann gibt's den Bumbles-Diesel. Nach einem Brand in einer nahegelegenen Umspannanlage hat nämlich im Atomkraftwerk Biblis die Umschaltung auf das Reservestromnetz versagt. Dieselgeneratoren mussten die Stromversorgung sicherstellen. Die Störung ereignete sich bereits am Montag, wurde aber erst am Donnerstagnachmittag vom Biblis-Betreiber RWE und dem hessischen Umweltministerium mitgeteilt. Nur noch mal von Hinterkopf. Biblis und RWE, die haben doch da gerade mit einer Klage gewunken. Na, weil Biblis sei doch so hochsicher und die Abschaltung davon sei so unnötig. Und deswegen wollen sie das Ding weiter betreiben. Und wenn ich dann mitkriege, da gab es ein Problem, dann fällt mir dazu ein, sicher, sagt er. Aha, das glaube ich euch nicht. Ja, also da hat es dann irgendwie 2 von 4 Versorgungsschienen gerissen. Und der betroffene Block A sei über 2 Dieselaggregate weiter mit Strom versorgt worden. Nach 50 Minuten sei der Vorfall behoben und die betroffenen Versorgungsschienen auf das Reservenetz geschaltet worden. Nur dass 50 Minuten bei einem relativ frisch ausgeschalteten AKW durchaus immer noch im ziemlich kritischen Bereich rumliegen. Aber hey, dann gibt es die Grenzsenkung. Die EU senkt nämlich die Strahlengrenzwerte für Lebensmittel wieder. Das war die Geschichte, wo irgendwie vollautomatisch die Strahlengrenzwerte hochgeschraubt worden waren, weil wir hätten ja jetzt den nuklearen Notfall und es gäbe ja nichts mehr zu essen außer verstrahlten Sachen. Und deswegen müssen wir jetzt auch völlig verstrahlte Sachen essen, die in Japan niemand anfassen darf. Und da ist dann irgendwie auch dem letzten Vollidioten irgendwann aufgegangen, so irgendwie können wir das nicht so richtig lautstark rechtfertigen. Weil es gibt hier keine Nahrungsprobleme. Gut, senken wir die wieder. Jetzt gab es gestern noch die Meldung so von wegen, ja, also es wäre übrigens überhaupt noch gar kein verstrahltes Material gesehen worden bei Nahrungsmitteln. Aha, okay. So 0, gar nichts an Strahlung glaube ich euch allerdings irgendwie auch nur begrenzt. Weil wenn da Material ist, was irgendwie nach dem großen Bumm gesammelt wurde in einem Bereich, wo durchaus Strahlung auch schon hingekommen ist, dann glaube ich nicht, dass das nicht belastet ist. Von daher, irgendwas an den Meldungen riecht noch komisch. Aber ja. So, dann ist Lindner jetzt wieder fürs Atom. FDP-Generalsekretär Christian Lindner hält es für notwendig, die deutschen Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen, als seinerzeit von der rot-grünen Bundesregierung vorgesehen. Unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit, der Versorgungssicherheit und der Klimaverträglichkeit halte er es für unrealistisch, 2022 das letzte Kernkraftwerk vom Netz zu nehmen, sagte Lindner dem Hamburger Abendblub. Würde man die Laufzeiten überhaupt nicht verlängern, müssten neue Kohlekraftwerke gebaut werden. Na, die Wahl ist vorbei, jetzt packt er wieder seinen, die haben uns aber bezahlt, deswegen muss ich jetzt was Gutes für die sagen, aus. Wozu mir nur einfällt, bisschen offensichtlich, aber nice try. So, dann gibt es Regiertrottel-Gegenausstieg. Union und FDP warnen erneut vor einem zu schnellen Ausstieg aus der Kernenergie. CDU-Generalsekretär Gröhe sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, notwendig sei, mit wirtschaftlicher Vernunft den Umstieg auf erneuerbare Energien zu beschleunigen. Mit Augenmaß. Komisch, ich habe irgendwie noch so im Hinterkopf, die Laufzeitverlängerung sei uns verkauft worden, als das sei aber mit Vernunft und bla und so weiter. Na? Also ich meine, irgendwo hört es dann auch mal ganz schnell wieder auf. Und jetzt müsse man mit Vernunft aus den AKWs aussteigen, weil einem ja noch nie klar gewesen sein konnte, dass die gefährlich sein könnten. Was? Tschernowes? Nein, da gab es keinen Unfall. Tschernowo? Dafür müssten die Menschen auch Belastungen in Kauf nehmen. Alle wollten bezahlbaren Strom und nutzten gern Erleichterungen durch immer neue Elektrogeräte. Zugleich wollten alle auch das Klima schützen, das alles sei nicht zum Nulltarif zu bekommen, meinte Gröhe. Wozu mir da spontan einfällt, okay, bezahlbarer Strom und nicht subventioniert. Wie wär's damit? Wir ziehen erstmal die Subventionen von Atomstrom raus und dann gucken wir mal, wie die Preise sich dann entwickeln. Und dann stellen wir nämlich ganz schnell fest, dass so Dinge wie Windkraft, okay, also im Moment ist ja kein Wind, aber hier Solarstrom, jede Menge Sonne, da links von mir. Kann das Auge gar nicht aufmachen, weil das findet das alles viel zu hell. Na, aber wenn wir die Subventionen vom Atomstrom wegnehmen, dann stellt sich plötzlich raus, huch, die Erneuerbaren sind tatsächlich nicht so teuer, wenn nicht sogar billiger. Aber, Dann gab es eine Windeeinigung. Zeitungen, Doppelpunkt, Fahrplan für Energiewende entwickelt. Berlin, die schwarz-gelbe Bundesregierung, hat nach Medienberichten einen Fahrplan für eine Energiewende mit einem schnelleren Ausstieg aus der Atomkraft entwickelt. Umweltminister Norbert Röntgen und Wirtschaftsminister Rainer Schwafalle hätten sich auf ein 6-Punkte-Programm verständigt, berichteten die Süddeutsche Zeitung und die Stuttgarter Zeitung. Gesetzt werde auf die Förderung erneuerbarer Energien, einen zügigen Ausbau von Netzen und Speichern, bessere Energieeffizienz, flexible Kraftwerke, eine Neuausrichtung der Energieforschung und auf Bürgerbeteiligung. Das mit den Speichern ist übrigens putzig. Ne, so frei nach dem Motto, ja, das brauchen wir, weil es gibt halt Zeit und da gibt es halt keinen Wind, so wie jetzt. Na, es gibt übrigens auch Kraftwerke, die völlig allergisch darauf reagieren, wenn man sie mal hoch und wieder runterfahren will, weil das können die einfach nicht. Nennt sich Atomkraftwerke. Für die braucht man auch Speicher, weil man hat da so zwischendurch das Problem, dass der Bedarf geringer ist als das, was erzeugt wird. Und so ein AKW kann ich nicht einfach reduzieren in der Energieerzeugung. Oder anders ausgedrückt, die Argumente, die riechen alle komisch. Also ich weiß, welches Telefon hier gerade keine Geräusche macht, nämlich das 3G, weil das ist nämlich gerade im 3G. Es ist in der Edge-Wüste ins 3G gekommen, wie auch immer es das geschafft hat. So, dann haben die Atomkonzerne verkündet, dass sie übrigens die Zahlungen an den Ökofonds einstellen. Die 4 großen Stromkonzerne haben ihre Überweisungen an den bis zu 15 Milliarden Euro schweren Fonds zur Förderung regenerativer Energien eingestellt. Das hätten die Konzerne RWE, E.ON, Vattenfall und EnBW mitgeteilt, bestätigt den Regierungskreis einen Bericht des Spiegel. Eine Vattenfall-Sprecherin sagte der dpa, die Zahlungen seien vorübergehend eingestellt. Der Ökofondsvertrag sei mit der Frage der Laufzeitverlängerung verknüpft. Wegen des bis Mitte Juni geltenden Laufzeitmoratoriums habe Vattenfall die Zahlungen ausgesetzt. Na? Es riecht komisch, aber die Regierung hat da erst irgendwie verlautbaren lassen, ja, ach mal, machen sich ja keine Sorgen. Ja, weil die noch nie ein Interesse an dem Ökofonds gehabt haben. Na, der ist reine Alibi-Veranstaltung gewesen, von daher, ja, dann zahlen sie da halt nicht mehr. Puh, wir brauchen den eh nicht. So, dann gab es dann die gelassene Regierung. Die Bundesregierung hat gelassen auf den Zahlungsstopp der 4 großen Stromkonzerne an den Fonds zur Förderung regenerativer Energien reagiert. Man nehme den Schritt zur Kenntnis, sagte eine Regierungssprecherin. Die Bundesregierung werde auch die finanziellen Auswirkungen des Laufzeitmoratoriums für die Meiler prüfen. Klarheit darüber werde es letztendlich erst mit der Neuausrichtung der Energiepolitik geben. Hieß alles am Samstag gewesen. So, dann gab es die Röttbrüder-Reinigung. Die werden sich einig. Das ist aber, glaube ich, irgendwie die zweite Meldung von dem Thema. Mit dem raschen Ausbau erneuerbarer Energien, mehr Energieeffizienz und zusätzlichen Investitionen ins Stromnetz will die Bundesregierung den Atomausstieg beschleunigen. Die Windenergie soll dabei eine Hauptrolle spielen. Das geht aus einem 6-Punkte-Plan hervor, auf den sich die federführenden Minister Norbert Röntgen und Rainer Brüderle geeinigt haben. Der raschere Ausstieg aus der Kernenergie müsse aber realistisch und mit Augenmaß erfolgen. Ich hoffe doch, ihr nehmt dann nicht nur ein Augenmaßband, sondern ein richtiges Maßband, weil so ein Augenmaßband ist arg ungenau. Bäh. Gab's am Sonntag auch am Sonntag hat der Hund schon wieder gepisst. Der Kerl ist echt nicht stubenrein. Arbeitgeber Doppelpunkt überhasteter Atomausstieg kostet Jobs. Berlin Arbeitgeberpräsident Dieter Hundetit hat von negativen Folgen für die Wirtschaft durch einen schnellen Atomausstieg gewarnt. Im Kölner Sonntag-Express forderte er alle Verantwortlichen auf, eine sichere, ökologische und bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten. Andernfalls gefährde man Arbeitsplätze, Wohlstand und soziale Sicherheit in Deutschland. Drunter macht das auch nicht, ne? Trilliarden an Jobs! Komisch, in so AKWs, da arbeitet eine relativ überschaubare Anzahl Menschen. Und dass irgendwie von den AKWs außer den Leuten, die da arbeiten würden, eine gigantische Anzahl abhängig wäre, wenn die Energieversorgung sichergestellt ist, wage ich das erstmal zu bezweifeln. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass der Hund irgendwie auch immer nur ein Programm kann. Der Kerl ist nicht stubenrein. Und labert Scheiße. Und zwar immer dieselbe. So, Röntgen ist dann gegen Langlaufzeit. Der Bundesumweltminister Röntgen hat sich dafür ausgesprochen, die vor wenigen Monaten beschlossene Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke wieder zurückzunehmen. Es gehe um die Glaubwürdigkeit der Energiepolitik, sagte der CDU-Politiker der Zeitung Super Illu. Seit wann Super Illu irgendwie überhaupt eine Zeitung ist, aber ja, da haben sich ja noch ganz andere Leute, Zensoren so da, geäußert. Der Kurswechsel der Regierung nach der Reaktorkatastrophe in Japan müsse klar benannt und auch wirklich vollzogen werden. Warnungen der Kraftwerkbetreiber vor Stromengpässen wie Röntgen zurück. Es gäbe in Deutschland auch dann Überkapazitäten, wenn die 7 alten Kernkraftwerke dauerhaft abgeschaltet würden. Ja, weil der größte Brüller, ne, so von wegen, ja, aber wir importieren ja jetzt Atomstrom aus dem Ausland. Der Punkt daran ist, der ist billiger. Das ist der einzige Punkt. Und was dann nämlich passiert ist, dass die Atomkonzerne dann lieber hingehen und Atomstrom aus Frankreich importieren, als den etwas teureren Wind- oder Solarstrom zu nehmen, weil der ist nun mal etwas teurer. Den etwas teureren Wind- oder Solarstrom, den verkauft man dann lieber ins Ausland. Ja, und also ich meine, irgendwo hört es dann aber auch mal ganz fix aus. Aufhört es, nicht aus. Egal. Söder ist dann ungläubig. Bayerns Umweltminister Söder hat die Forderung nach einem Atomausstieg bis zum Jahr 2017 als absurd zurückgewiesen. Wer hat das eigentlich bis zum Jahr 2017 gefordert? Also 2017 wäre mir neu, dass das irgendjemand gefordert hätte. In diesem Fall müsse wahrscheinlich Strom aus dem tschechischen Kernkraftwerk Temelin importiert werden, sagte der CSU-Politiker im Bayerischen Rundfunk. Deswegen sollte man versuchen, die gesamte Strategie auf das Jahr 2020 auszurichten. Ach, also 2017, da würde mich mal interessieren, wer das auf den Tisch gepackt hat. Oder ist 2017 die Zahl, die nach dem rot-grünen Konzept ohnehin da schon gestanden hat? Na, also ich weiß nicht, wie er auf die Zahl kommt. Gut, ist ein Bayer, da muss ich das nicht nachvollziehen können. Ist am Montag gewesen, die Meldung. Mittwoch habe ich mir den Vertragsbruch reingeklebt, weil die Regierung, die hat ein bisschen gebraucht, aber irgendwann ist ihnen aufgefallen, sie haben ja eigentlich einen Vertrag. Nachdem die 4 großen Energieversorger die Zahlungen für erneuerbare Energien eingestellt haben, prüfte die Bundesregierung rechtliche Schritte. Der parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium Koschik sagte in der Fragestunde des Bundestages, das Vorgehen der Unternehmen stehe nicht im Einklang mit ihren vertraglichen Verpflichtungen. Gut, da kann man sich jetzt auch drüber schlagen, ob irgendwie das Vorgehen der Bundesregierung einfach mal ohne irgendeine Grundlage zu haben, zu sagen, nee, mach die aus. Ob das denn in dem Vertrag drin ist, da habe ich ganz ehrlich auch Zweifel dran, weil die haben noch nicht mal eine gesetzliche Grundlage, auf der sie da richtig tätig geworden sind. Ja, zur Verhinderung von Unfällen. Nur, dass die Gefahr von deutschen AKWs sich mit Fukushima gar nicht geändert hat. Die sind genauso scheiße wie vorher. Ja, sie sind scheiße, aber das hätte euch vorher schon aufgefallen sein dürfen. Ja, also jetzt ist jedenfalls dann irgendwie in der Regierung jemandem mal aufgefallen worden, huch, da gibt es ja einen Vertrag und wenn die nicht zahlen, dann halten sie ja nicht dran. Ach. So, die Bundesnetzagentur lässt dann verlauten, sie warnt vor einer Abschaltung weiterer Atomkraftwerke. Das geht aus einem Bericht an die Bundesregierung hervor, aus dem das Handelsblatt zitiert. Darin heißt es, es sei dringend davon abzuraten, kurzfristig weitere AKW vom Netz zu nehmen. Das werde sich nach Ablauf des 3-monatigen Moratoriums negativ auf die Stromversorgung auswirken. Nachdem die 4 großen Energieversorger die Zahlungen für erneuerbare Energien eingestellt haben, prüft die Bundesregierung blablabla. Die Bundesnetzagentur lässt also verbreiten, ja, das ist aber nicht so richtig Töfte. Wenn ihr jetzt noch weiter abschaltet, dann könnte es Probleme geben. Wenn man aus sämtlichen Kraftwerken jeglicher Art den Stecker zieht, dann gibt es sowieso Probleme. Also, was wird das, wenn es fertig ist? Außerdem einen sofortigen Komplettausstieg haben, glaube ich, auch sogar die Grünen sich nicht getraut zu fordern. Aber ja. Dann hat ENBW verbreitet die Klagen übrigens nicht. Der Energiekonzern ENBW will nicht gegen das Atommoratorium der Bundesregierung klagen. ENBW hatte seine Meiler Neckar-Westheim 1 und Philippsburg 1 im Zuge des Moratoriums heruntergefahren. Neckar-Westheim 1 soll aus wirtschaftlichen Gründen abgeschaltet bleiben. Das Unternehmen habe zwei erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Anordnung, hieß es in einer Mitteilung. Demnach erleidet ENBW deutliche finanzielle Einbußen. Allerdings verzichte man im Blick auf die aktuelle gesellschaftliche Debatte auf juristische Schritte. Mal ganz davon abgesehen, dass es sich irgendwie auch nicht verkaufen ließe, wenn Herr Kretschmann als einer der letztlich Eigentümer von dem Scheiß da plötzlich gegen die Regierung wegen Abschaltung von Kraftwerken klagen würde. Also das wäre letztlich nicht zu verkaufen. So, dann gab es noch die Gorleber-Kundung. Die Erkundung von Gorlebin als Endlagerstandort für radioaktive Abfälle kann fortgesetzt werden, wie das Verwaltungsgericht Lüneburg mitteilte. Scheiterten Atomkraftgegner mit ihrem Eilantrag auf eine vorläufige Unterbrechung der Arbeiten. Zur Begründung hieß es, weder seien die Schutzgüter Leben und Gesundheit tangiert, noch seien die Salzabbaurechte der Antragsteller betroffen. Geklagt hatte unter anderem eine Familie, die in Gorleben Land besitzt. Das Gericht betonte, die Entscheidung beziehe sich nur auf die Frage, ob die Kläger in ihren Rechten verletzt werden und sage nichts über die Eignung Gorlebens als Endlager aus. Na, das ist die Geschichte, wo ja völlig ergebnisoffen nur Gorleben untersucht wird. Und wenn dann völlig ergebnisoffen rauskommt, dass Gorleben übrigens nicht geeignet ist, dann werden wir völlig ergebnisoffen alle mit großen Mündern dastehen und uns wundern. Oh nu? Aber ja. So, dann gab es gestern auch noch die Meldung, dass übrigens im maroden Atommülllager Asse erhöhte Radioaktivität gemessen worden sei. Wie das Bundesamt für Strahlenschutz mitteilte, wurden bei Proben der höchste Wert von Cäsium-137 seit gut 40 Jahren nachgewiesen. In 750 Metern Tiefe betrug die Radioaktivität in einem Bohrloch vor einer Einlagerungskammer 240.000 Becquerel pro Liter. Vor 3 Jahren habe man noch 90.000 Becquerel gemessen. Ich vermute mal, die messen sowieso nur alle Jubeljahre einmal, von daher ja. Dass da Gerüchten zufolge die eine oder andere Blechdose kaputt gegangen sein könnte, das ist ja nun schon länger bekannt. Also von daher, wen überrascht's? Ja, natürlich ist da Strahlung. Das ist ja gerade der Grund, weswegen der ganze nukleare Mist da wieder raus soll, weil er da nämlich nicht sicher ist. Und nein, das lässt sich nicht einfach so. Ja, wir machen da die Kammern auf und dann holen wir da einen großen Bagger und dann nehmen wir die schönen Fässer und räumen die einfach mal weg. Nein, das wird nicht reichen, weil die schönen Fässer sind nämlich inzwischen im Arsch. Also von daher, ja, das überrascht mich nicht. Das Bundesamt hat nach eigenen Angaben sichergestellt, dass niemand in direkten Kontakt mit der kontaminierten Lauge kommt. Die Kontamination geht offenbar auf in der Kammer lagernde Abfälle zurück. Ach, und ich dachte, da wäre irgendwo ein AKW geplatzt. Däh. Also, dass sie immer die Captain Obvious-Meldungen bringen. Ja, natürlich strahlt Asse. Mich wundert ja, dass sie so selten da mal vorbeigucken. So alle 3 Jahre einmal, oder was? Das ist ein bisschen wenig. Also, ich würde da ja mal glatt hingehen und würde an der Stelle schon mal irgendwie eine regelmäßige Messung vorsehen. Weil das könnte ganz praktisch sein, dass man vielleicht mal mitkriegt, wenn dann plötzlich irgendwie akute Mengen neues radioaktiv leuchtendes Wasser rauskommen. Dass man dann vielleicht mal irgendwie gucken kann, ob man da Golfbälle draufschmeißen kann oder so. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt diese Woche wieder Alison Krauss. Und heute mit dem 10. Titel vom Album Live at Woodhall. Der heißt Running Live, ist 4 Minuten 59 lang. Und wie die ganze Musik von Frau Krauss, Jamendo herniedergeladen. Kostenlos und völlig legal. So, und danach gibt es aus der Quersendung vom 31.03. mal den Stresstest in 2 Minuten 20. Sehr stressig, so ein Test. Ja, ja. So, genau. Und dann wünsche ich mir, dass ihr mir erzählt, wenn euch die Meldungen gefehlt haben. Irgendwas Großes, Wichtiges, was ich irgendwo übersehen habe. Ist nicht so schwer, dass ich Sachen übersehe, weil ich habe ja nur noch ein funktionierendes Auge. Naja, wobei. Ja, wenn es zu ist, dann irgendwann wird es dann empfindlich. Ja, also wünsche ich mir jedenfalls, dass ihr mich haut, wenn ihr euch was vorgestellt habt an Meldungen, was hier nicht aufgetreten ist. Keine Ahnung. Gibt da einige Meldungen, die ich ja nicht mit reinnehme. Von daher. Zum Beispiel könnt ihr mich mit E-Mails bewerfen. compiblog@googlemail.com oder bei Twitter @compot ansprechen. Jetzt habe ich auch wieder einen richtig funktionierenden Twitter-Client. Oder könnt ihr einen Kommentar in Blog, compiblog.de unter diesem Eintrag hier hinterlassen oder irgendwas anderes Kreatives. Brieftauben kommen bei mir allerdings, glaube ich, nicht an. Also ich wüsste zumindest nicht wie. So, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Hinter mir herlaufen kann es nicht sein, weil hier ist niemand. Meine Fresse, es hängt ja lange. So, dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Alison Crow und Running und dem Stresstest aus Quer. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Granted, I've been a fool before, but I've never felt so completely insane. I know I've been here before, but I never saw this for what it really was. And I hope that I can get my point across. Hope that I don't lie dormant in the shadows now. I know that I am running as fast as I can. I know that that's not very fast at all. I'm trying so hard to be something that I just stand up being. Time that I knew the truth, I would just pretend that I wasn't hiding. I'd tell myself that it's all right. I know myself, and I think that's all that matters. And I hope that I can get my point across. Hope that I don't lie dormant in the shadows now. I know that I am running as fast as I can. I know that's not very fast at all. I'm trying so hard to be something that I just stand up being. When it's faltering, I love it when it's failing. Oh, and I know that there is most likely something wrong with that, but it's a part of who I am. At least I think that it might be. Trying so hard to be something that I just stand up being nothing at all. So watch me as I stumble now. Watch me smile as I hit the ground. I'm trying so hard to be something. Hit the ground.
Gut, was jetzt?
Sind Sie im Stress?
Ja, ein bisschen. Und wer sind Sie?
Gruber, Dr. Gruber, wollen Sie einen Stresstest?
Was will ich?
Ein Stresstest, das macht man jetzt überall. Das
stimmt, die Kernkraftwerke sollen gestresst werden.
Europaweit.
Und die Banken.
Stuttgart 21.
Sagen Sie mal, wie stresst man eigentlich einen Bahnhof?
Nein.
Wie immer halt.
Wie immer.
Ja, moderat. Sie stressen den Bahnhof moderat?
Ja, wir stressen ja alles moderat. Gehen wir so jetzt nicht übertreiben. Schauen Sie, soll ich Sie mal stressen, damit Sie sehen, wie es funktioniert?
Ja, okay. Von mir aus. Sie machen ja gar nichts.
Ja, freilich mache ich nichts. Das ist ja alles freiwillig. Schauen Sie, wenn Sie einen Stresstest wollen, dann sagen Sie mir, was Sie stresst und was Sie aushalten können, und dann mache ich das.
Und wo bleibt der Stress?
Der ist ja relativ. Ich meine, was wäre, wenn wir die Banken fragen würden, und was ist, wenn die Verluste höher sind als eure Reserven? Das bringt ja nichts. Oder wenn wir beim Kernkraftwerk auf Erdbebenstärke 9,0 Terrorangriffe oder an der saublöden Flugzeugabsturz festen, die so Jumbojet voll drauf, kurz nach dem Start Tanks alle voll. Ja, die müssten ja alle dicht machen, das geht ja nicht.
Ja, aber genau sowas in der Art will doch der Herr Röttgen jetzt doch testen.
Ja, aber nur weil er jetzt im Stress ist, das vergeht ja wieder, wenn Fukushima vollends langweilig vor sich hinglüht. Und der EU-Atomstresstest, der ist ja sowieso völlig freiwillig. Also, wenn da einen der Stresstest stresst, dann machen wir nichts. Das wäre einfach zu stressig.
Und was bringt dann der Test?
Ein gutes Gefühl.
Für wen?
Eigentlich für jeden, gell? Also für den, der was den Test bestellt hat, weil er ihn ja besteht. Oder wenn er doch nicht besteht, dann regulieren wir die Stresskriterien so lange runter, bis er eben doch besteht. Ein Erfolgserlebnis so oder so. Für die Bürger ist es auch gut. Die hören ihre Kernkraftwerke, Banken, Bahnhöfe, alles stressresistent, freut sich der Bürger. Und wir Tester verdienen und freuen uns auch.
Also ich freue mich aber nicht. Also ich freue mich sogar überhaupt nicht. Das ist ja Betrug, was Sie da erzählen.
Sie wirken ja total gestresst. Wissen Sie was? Sie sollten einmal Ihre Kriterien senken.
Beruhigt.
Sie, dass solche Typen machen mich vielleicht wütend. Atmen. Grüne Blumenwiese, die Sonne. So, jetzt geht's wieder.